Die German Angst, das war in der letzten Folge das große Thema hier bei uns. Aber gibt's auch die American Angst oder eine südamerikanische Angst? Dafür gehen wir heute mit Lukas auf Weltreise.
Das ist der Zukunftsjäger, eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.
Mit Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis, Host Alexander Küper.
Die German Angst, immer wieder oft zitiert. Lukas, fass noch mal kurz zusammen, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Was ist German Angst?
Es gibt den Spulen Sie bitte zurück-Button. Hört euch einfach die andere Folge an.
Kurzform.
Also, quasi Kurzform. German Angst ist eben diese übergroße Sorge, die der Deutsche hat, deshalb Risiko vermeidet, weil er Angst hat zu scheitern, weil er lieber den sicheren Weg geht und eben scheitern einfach nicht darf. Deshalb auch keine Risiken eingeht, nicht Startups gründet, sondern lieber sich anstellen lässt, obwohl wir hier so viel Innovationskraft haben, so tolle Wissenschaftler, so tolles Engineering, aber wir kriegen da oft Pässe nicht auf die Straße. Ein wunderschönes Beispiel ist hier, MP3 ist in Deutschland erfunden worden.
Fraunhofer, ne?
Oder das Fraunhofer, genau. Und der MP3-Player wurde in den USA groß oder die Profite wurden dann woanders gemacht. Und wenn du mal guckst, auch Software oder Computer ist auch in Deutschland eine große Entwicklung gewesen, 60er, 70er Jahre und wir haben kein nennenswertes Computerunternehmen in Deutschland mehr. Und die einzige Softwarebude europaweit, die von Weltruf ist, ist die SAP von drei Deutschen, die aber bei IBM gearbeitet haben. Und sich dann selbstständig machten mit einer Software, die schon richtig gut entwickelt war von IBM aus. Aber drei Leute waren das dann eben die einzige große Success Story, wenn du so möchtest. Und ansonsten ist alles weit weg im Ausland.
Also wir sind immer nah dran, aber die Skepsis ist zu groß.
Die Skepsis ist zu groß oder um hier den großen Fußballphilosophen Oliver Kahn zu zitieren.
Wir brauchen Eier.
Wir brauchen Eier.
Wie schaut es in anderen Ländern aus?
Man kann es nicht so pauschalisieren, weil jedes Land anders ist, hormonell bedingt auch. Darüber haben wir gesprochen, also dieses
in der letzten
Thema.
Folge, ja.
Aber die USA sind natürlich schon das Land, das am mutigsten ist. Und da geben es viele Faktoren. Also erstmal die Disposition der Menschen, dass sie einfach auf das Risiko nicht scheuen, sondern eben annehmen. Und das braucht ja nicht nur den risikobereiten Unternehmer, es braucht einen risikobereiten Investor, der sagt, okay, ich habe kein Problem damit, Geld zu verlieren. Ich gebe dir die Millionen und guck mal, was passiert. Bis bei uns zum Beispiel zum Vergleich in Deutschland, dir jemand eine Million gibt, eine Bank, die wird dir das nur geben, wenn sie dreimal abgesichert ist. Und selbst privat, dein Onkel, deine Tante oder dein Freundeskreis wird sich das zehnmal überlegen und irgendwie versuchen, sich abzusichern. Wir sind einfach risikoavers, wenn du so möchtest. Und geben uns dann lieber mit 4% Wachstum und auch damit zufrieden, dass wir eben keine großen Startups auf die Welt bringen, sondern wenn die Startups dann entstehen, dann halt irgendwo im Ausland.
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja, genau. Und der Amerikaner würde sagen, nee, lieber den Seeadler.
Und das ist einfach geh mit deinem Spatz weg.
Ja, es geht noch weiter. Es ist nicht nur diese Startup-Finanzierung, sondern auch wenn du im Internet zum Beispiel ein erfolgreiches Unternehmen machen möchtest, dann gibt es diesen wunderschönen Satz, scale first, monetize later. Das heißt, werde erst groß und dann überleg dir, wie du Geld verdienst. Das ist den Deutschen zuwider. Also es gibt diese wunderschöne Geschichte von Tesla, dem Automobilhersteller, der ja die letzten 10 Jahre x Milliarden verbrannt hat, einfach nur Verluste gemacht hat, weil er der Erste sein wollte, der Elektromobilität ja voranbringt und weil er wusste, nur wenn ich jetzt auf Teufel komm raus Verluste mache, ich muss auf Teufel komm raus Autos auf den Markt bringen und jedes einzelne Auto, was ich verkaufe, da lege ich drauf, aber nur so kann ich eventuell eine Chance haben, gegen die deutsche Automobilindustrie anzustinken. Daimler oder ein BMW oder ein Audi, die hätten ja auch sagen können, Mensch, wir machen Elektromobilität vor der Zeit, wo es sich nicht rechnet, weil theoretisch haben sie auch genug auf der hohen Kante. Aber das hätte kein Aktionär irgendwie mitgetragen, kein Aufsichtsrat mitgetragen, dass Mercedes oder BMW sagt, wir machen jetzt einfach 10 Jahre lang Verluste, weil wir die Ersten sein wollen in der Elektromobilität. In Amerika ist der Musk auf die Börse und hat gesagt, hier, ich möchte der Erste sein in der Elektromobilität, ich werde jedes Jahr 3 Milliarden verbrennen und die Aktionäre haben gesagt, okay, cool, geile Vision. Und die Aktie ist dann irgendwann so hoch gestiegen, dass der Wert der Tesla-Aktie so viel war wie VW, Daimler, BMW zusammen. Das Unternehmen war kurzzeitig höher bewertet und das war auch die einzige Chance, um dann ein Riesenunternehmen zu machen. Als der Amazon-Gründer Jeff Bezos nach 5 Jahren 140 Millionen Umsatz machte, online mit Amazon, hätte jeder von uns gesagt, geil, reicht doch. Aber er hat gesagt, nein, ich muss weiter innovieren, ich muss weiter wachsen, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Er hat jede Million, die da Überschuss kam, wieder reinvestiert und hier dann noch eine Alexa erfunden und hier noch einen eigenen Fahrservice und weiter Produkte. Mittlerweile ist das Unternehmen eines der höchst bewerteten Unternehmen der Welt und macht über 450 Milliarden Umsatz. Und er wird der erste Billionär der Welt sein. Und das ist eben dieser Mut, sich da einfach weiterzuentwickeln, auch nicht zufrieden zu geben, sondern weiter das Risiko zu suchen und sagen, ja, ich skaliere weiter. ich treib's weiter. Oder die Google-Jungs mit ihren Milliarden, die einfach weitertreiben. Oder hier auch der Facebook, ja, super erfolgreiche Geschichte Facebook. Aber nein, jetzt macht er das, haben wir auch eine schöne Podcast-Folge zu gemacht, Metaverse, die Folge 12, wo er dann einfach ein paar Milliarden investiert, um jetzt VR zu erobern.
Virtual Reality, genau.
Und da eben aber auch dann die Bereitschaft zu sagen, ich brauche richtig gute Leute und ich gebe ihnen Geld dafür. Ich habe eine schöne Geschichte aus Deutschland, ein großes Unternehmen, sehr großes Unternehmen, die wollten einen richtig guten Programmierer haben. Jetzt musst du wissen, dass richtig gute Programmierer rar sind. Und die bekommen im Silicon Valley, in den USA, weil sie rar sind, wie bei Fußballern, bekommen die richtig viel Gehalt. Also, wenn du ein guter Programmierer bist, ist dein Einstiegsgehalt bei 250.000 US-Dollar, Jahresgehalt. Jetzt kommt aber dieses Großunternehmen aus Deutschland, das ich kenne und ich war da dabei in der Geschichte, da wollen sie dieses Supertalent haben, von dem wir alle wissen, dass der 250.000 Euro überall bei jedem Google, Facebook, wie sie alle heißen, bekommt. Und sagt, ja, unser Tarifvertrag erlaubt aber maximal 150.000 Euro. Und dann sagst du dir, sag mal, habt ihr sie noch alle?
Also, ja, dafür haben wir ein hausinternes Fitnessstudio, das können sie dann auch noch nutzen.
Da kommt eine wunderschöne Geschichte aus dem Silicon Valley. Ein anderes großes deutsches Unternehmen, Automobilhersteller, ist auch im Silicon Valley mit einem Labor und mit so 100-Mann-Mannschaft. Du musst dir vorstellen, also im Silicon Valley hast du ja San Francisco, oben die Stadt, und dann geht der Highway 1, das ist die Autobahn 1, die A1, die fährt so in den Süden bis runter nach San Jose. Und links und rechts von dieser Autobahn hast du diese Orte Cupertino, Mountain View, also Cupertino, der Sitz von Apple, Mountain View, der Sitz von Google. Und dann hast du Oracle, da sitzen Palantir und wie die alle heißen. Ganz unten noch HP, Hewlett Packard und so weiter. Die sitzen dann alle da und mittendrin ist auch Palo Alto, ja, der Sitz der Stanford-Universität, wo auch dann eben diese Unternehmen wie Elon Musk waren, Stanford als Student, die Google-Gründer waren bei Stanford an der Universität und so weiter. Dann fährst du da so durch und mittendrin zwischen diesen ganzen US-Riesenkonzernen, Tech-Unternehmen, die, wie gesagt, eine Viertelmillion zahlen, sitzt dann dieses deutsche große Unternehmen. Und ich war am selben Tag, habe ich beide besucht. Ich war bei Facebook zu Besuch, die sitzen auch da bei Palo Alto um die Ecke. Und dann bei dem deutschen Unternehmen. So, ich gehe bei Facebook rein und fühle mich wie bei Disney World oder Europa Park. Da gibt's alles umsonst. Alles. Da gibt's einen Kiosk mit allen Chips, die du dir vorstellen kannst, allen Süßigkeiten, die du vorstellen kannst, alle Getränke, wie ein Späti in Berlin oder im Kiosk eben. Und dann kannst du einfach da reingehen und dich frei bedienen. Da gibt's keine Kasse. Das ist für unsere Mitarbeiter. Wir wollen, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt. Freitags kannst du mit dem Rucksack da reingehen und das vollpacken für zu Hause. Stell dir vor, das würdest du in Deutschland frei anbieten und jemand würde dann für zu Hause Chips mitnehmen.
Geldwerter Vorteil, das ist bei der Steuererklärung schon ganz schwierig.
Egal. Ja, aber da ist einfach, nee, es geht ums Mitarbeiterglück. Ja. Es gibt einen Zahnarzt auf dem Campus von Facebook, umsonst. Es gibt ein Steak-Restaurant, also nicht eine Kantine. Kantine gibt es natürlich auch umsonst, komplett. Aber es gibt auch ein Steak-Restaurant, da kannst du Steak essen am Tisch, da wirst du bedient von Kellnern. Es ist umsonst. Es gibt einen Yoga-Raum, umsonst. Es gibt, so wie in Südkorea, diese Arcade, eine komplett ausgestattete Spielhalle mit allen Spielen, die es gibt, wo du und ich, weil wir gerade Pause machen wollen und ein bisschen zocken wollen, können wir da hingehen und spielen. Es ist Schlaraffenland. Zwei Stunden später bin ich bei diesem großen deutschen Unternehmen. Hey, wir gehen in Silicon Valley, um davon zu lernen und deshalb haben wir da auch einen Standort und so weiter. Erstens, Tarifverträge. Du musst dir vorstellen, du ziehst in Silicon Valley, um dort was zu lernen, bist aber nicht bereit, die Regeln dort mitzumachen. Sprich, du bekommst dann automatisch natürlich auch die B-Ware, also nicht die besten Programmierer. Wenn die da drüben auf der anderen Straßenseite
die Chips haben
und die Chips haben, dann werden die nicht zu dir kommen. Jetzt wird es aber noch absurder. Ich laufe dann da rum, ich kenne das Unternehmen ganz gut und dann laufe ich an der Kantine vorbei und gerade eben noch die Steak-Restaurants gesehen, ja? Und dann sehe ich den Aussagen, dass es halt das Essen Geld kostet. Also, oh, hey, ihr nehmt Geld hier, die anderen auf der anderen Straßenseite, das ist doch umsonst. Ja, ist halt, wir sind halt ein deutsches Unternehmen. Und das Schockierendste war dann aber, ab 14 Uhr geschlossen. Und dann war ich so, echt, ihr habt's nicht kapiert. Ihr habt's nicht kapiert. Und jetzt kommt der schöne Satz, der Facebooker gesagt hatte, es geht darum, wer für Geld kommt, geht für Geld. Es geht nämlich nicht darum, wer die meiste Kohle zahlt, weil am Ende des Tages könnte Google immer die meiste Kohle zahlen, das reicht zu Unternehmen. Also muss ich eine geile Kultur anbieten. Ich muss eine relevante Kultur haben, wo die Leute sagen, ja, mag sein, dass ich bei Google vielleicht 10.000 Euro im Jahr mehr bekommen würde, aber hier habe ich meine Chips for free, hier habe ich meinen Zahnarzt, hier habe ich meinen Friseur, die kümmern sich um mich, ist eine geile Community, ich muss den Campus gar nicht verlassen, ich bleibe hier. Und deshalb, es ist ein Kampf der Kulturen. Wenn du nicht reduziert werden möchtest auf Gehalt oder was verdiene ich da, dann musst du eben eine tolle Unternehmenskultur anbieten, wo die Leute sich wohlfühlen. Lieber gebe ich 1.000 Euro mehr für Chips aus im Monat für meine Mitarbeiter, als dass ich die Leute ständig verliere an den Nächsten, der 500 Euro mehr Monatsgehalt bietet. Dieses Mindset, das ist in den USA eben sehr, sehr verbreitet. Und in Deutschland, da muss die Gewerkschaft dann erkämpfen, dass es eine Milchpause gibt oder Nonsens. Eine Packung Taschentücher fürs Heulen oder keine Ahnung. Und das ist so diese Unternehmenskultur. Unterschiedlichkeit in der Welt, die man dann eben so sieht. Und wir sind aber in einer globalisierten Welt und wir müssen gegen alle anstinken. Oder andersrum, Arbeitsplätze sind eben globalisiert. Wir sind da nicht gebunden. Und wenn du halt so tolle Angebote bekommst, monetär, aber auch kulturell, dass du sagst, Mensch, die kümmern sich da richtig um mich, dann ist es für einen Top-Entwickler natürlich keine Frage. Dann geht er lieber nach Kalifornien, anstatt eben
Baden-Baden
in Mannheim.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Silicon Valley und Kalifornien gehört. Wir haben gesagt, wir wollen eine kleine Weltreise machen. Ja, also wie sieht das mit der mentalen Einstellung in anderen Ländern aus? Du hast schon mehr als ein Land bereist. Was hast du in Europa erlebt?
Wir wissen, dass wir Europäer generell natürlich weniger risikofreudig sind jetzt als Amerikaner. Also geht es darum, wie sichere ich das Risiko ab? Also wie helfe ich? Das gelingt zum Beispiel den Portugiesen sehr gut, ja, dass die Portugiesen dann sagen, okay, wir sind ein Land irgendwie am Rande Europas, da am Atlantik und wir sprechen ganz gutes Englisch und wir sind ja nicht doof. Dann hat die Regierung alles dran gesetzt, dass du ein Unternehmen gründen kannst innerhalb von einem Tag. Also alle Bürokratie abgebaut. Das ist ja auch oft eine Hürde, dass du sagst, okay, wenn du in Deutschland ein Unternehmen gründen möchtest, du musst zum Notar, du brauchst Verträge, du musst bei unterschiedlichen Abteilungen in der Stadt vorstellig werden und die Gewerbeanmeldung und was du alles brauchst und dann kommen die Arbeitsstättenrichtlinien und du kannst nicht einfach sagen, hier in der Garage lege ich los.
Brandschutzverordnungen.
Ja, der ganze Gründungsmythos, ja, dieses in Kalifornien oder in anderen Ländern in der Garage gegründet, das wäre illegal in Deutschland. Da wäre dein Laden, dein Betrieb geschlossen worden. Also wie, sie arbeiten in der Garage ohne Tageslicht. Das geht nicht. Aber die haben es halt kapiert und sagt, Mensch, wenn wir da mitmachen wollen, dann müssen wir entbürokratisieren und dann müssen wir eben Sonderprogramme fahren, wo wir sagen, wir geben Kredite für Startups und wir machen extra ein Ministerium oder eine Abteilung. In Portugal zum Beispiel, in Lissabon, gibt es dann so extra ein digitalisierungsbeauftragtes Büro, wo dann eben Portugiesen oder auch Ausländer, die sich dann da niederlassen wollen, dahin gehen. Also Geschichte, da war ich dabei bei dem Unternehmen. Antrag für eine Glasfaserleitung gelegt, brauchst eine schnelle Datenverbindung. Und innerhalb von einem Tag war das genehmigt und installiert. In Deutschland selbes Szenario, 2 Monate gewartet, bis dann der große deutsche Telekom-Anbieter
sich überhaupt mal gemeldet hat.
Ja. Und das sind so die Sachen, wo die Regierung dann eben auch Sicherheit bieten kann und sagt, okay, German Angst, ich möchte Gründungen haben, dann muss ich den Leuten das Risiko nehmen. Ob jetzt 2 Computer im Kinderzimmer stehen und wir dort unsere Firma gründen, das wird uns nicht umbringen, ist aber in Deutschland nicht legal.
Darf ja schon auf Arbeit nicht irgendwie einen Stromstecker von meinem Rechner irgendwo reinstecken, weil der muss ja erst den Kleber haben.
Genau. Übrigens, die meisten Startups in Europa gibt es in Frankreich. French Tech, so haben es die Franzosen genannt. Französische Tech-Industrie, wo dann eben auch die Regierung Raum zur Verfügung stellt und versucht, die Startups in Frankreich zu fördern. Mit einer sehr interessanten Geschichte auch, dass sie dann auf Messen, wie zum Beispiel in Las Vegas auf der CES, fast eine ganze Halle, nur Franzosen, wo dann die Regierung den Startups den Raum zahlt, dass die sich da präsentieren. Und dann kannst du da all die Startups bewundern, die dann da hochziehen. Also sie fördern auch.
Können nicht nur Käse und Wein, können auch Technologie.
Ja, die beißt sich leider wieder in den Schwanz, weil der Franzose kein Englisch kann.
Je ne parle pas
anglais. Also wir dürfen natürlich nie generalisieren.
Nein.
Aber tatsächlich, was dir immer wieder auf die Füße fällt, ist, dass die Franzosen Sprachdefizite wirklich haben. Wenn du halt eine Software auf Französisch entwickelst und immer davon ausgehen musst, du musst sie erstmal ins Englische übersetzen, um dann überhaupt mal eine Marktreife oder eine Skalierung hinzubekommen. Dann
ist Französisch natürlich auch eine schönere Sprache als Englisch, aber das ist ja Geschmackssache.
Ja, es lebt, wie gesagt, immer um Scaling geht's. Okay. Also immer groß werden, groß werden, groß werden.
Spricht der Chinese denn Französisch? Nee.
Der Chinese muss nur Chinesisch sprechen, weil sein Binnenmarkt so groß ist wie 2x Europa.
Der Chinese spielt gar nicht mit weltweit, oder was?
Nee, es gibt nichts, was du aus China kennst in Deutschland. Also keine App, die jetzt irgendwie nennenswert wäre, wo du sagst, also mit Ausnahme von TikTok und das ist auch nur eine Kopie von ganz vielen anderen. Alles andere, also WhatsApp, WeChat, das WhatsApp Chinas, würde in Deutschland nicht funktionieren.
Wie viel Prozent German Angst steckt im Chinesen?
Sehr viel. Der Chinese ist auch sehr, sehr vorsichtig, aber der Chinese ist ja keine Marktwirtschaft. Also er braucht keine Gründer, sondern da gibt es den 5-Jahres-Plan. Der 5-Jahres-Plan heißt, hey, ich zahle dir alles, wenn du jetzt eine Firma gründest. Also jetzt im letzten 5-Jahres-Plan war die Entscheidung, wir wollen Autonation werden. Und dazu gab es dann Billionen Geld zur Verfügung, gedruckt von den Chinesen, weil wir eine Autonation werden wollen, schon da drin. Und da gab es 432 Auto-Startups. 432 Unternehmen, die sich gegründet haben, in der Sicherheit, dass sie auch scheitern werden, weil davon werden nur 3 übrig bleiben. Und das weiß auch die Regierung. Aber für diese 432 Unternehmen, die dann quasi aus dem Boden gestampft wurden, hätten der Alex und der Lukas jetzt auch da einen Antrag stellen können an die KP. Hey, 5-Jahres-Plan steht drin, ihr wollt Autonation werden. Also Alex und Lukas machen jetzt hier Alu, das Automobil. Und wow. Dann würden wir mit dem Businessplan hingehen. hingehen und sagen, hier, so sieht unser Auto aus, haben wir es gekritzelt, wir wollen jetzt Sportwagen bauen, wir wollen das voll elektrisch machen, wir brauchen ein Werk, wir brauchen bla bla bla. Und das reicht den Chinesen, weil ja im Kommunismus, ähnlich wie die Planwirtschaft früher in der DDR, wir bekommen 5 Milliarden, dann können wir für Vollbeschäftigung sorgen. Dann sagt nämlich die KP in China in dem 5-Jahres-Plan, okay, ein Startup von Alex und Lukas, Alu Automobile, wird gegründet in der neu aus dem Boden gestampften Stadt, Millionenstadt Tianjin. Und dort bauen wir jetzt ein Werk. Das heißt, da wird die Immobilienwirtschaft angekurbelt. Für unsere 20.000 Arbeiter in unserem Werk, was wir da planen, braucht es Wohnungen. Also werden dann Wohnungen gebaut. Also haben wir da wieder Beschäftigung. Und dann kaufen wir in Deutschland unsere Ingenieure ein, weil die Chinesen wissen ja nicht, wie man Autos baut. Ein paar Leute von BMW, Audi, Mercedes und VW abwerben. Und wir würden dann zu den Maschinenbauern Deutschlands gehen. Deshalb haben wir ja hier so eine tolle Auslastung. Wir würden dann zu Conti und zu Bosch gehen und wie die alle anderen heißen. Und uns dann die Komponenten holen. Und dann würden wir uns das Auto zusammenbauen. Und wir hätten zu keinem Zeitpunkt Angst zu scheitern, weil uns bewusst ist, dass wir scheitern werden, weil es werden sich nur 3 durchsetzen. Und weil wir ja nicht unser eigenes Geld riskieren, sondern das von der KP. Also von der Regierung aus dem 5-Jahres-Plan. Und es sind tatsächlich, also die 432, hat sich alles durchgesetzt. Biden ist gescheitert, wurde eingestellt, x Milliarden reingeflossen. BYD hat sich durchgesetzt, BYD, Build Your Dream. Allein 21.000 Taxis, die in Shenzhen voll elektrisch von BYD unterwegs sind. Autos, die, glaube ich, jetzt auch Richtung Deutschland streben, BYD, die wollen auch eine Zulassung in Deutschland bekommen. Also da wird die Angst den Leuten genommen. Die haben eine andere Angst, aber ich glaube, das haben wir in der Folge über, warum man von China keine Angst haben muss, da haben wir das, glaube ich, ganz gut erklärt.
Genau, heute gucken wir auf andere Nationen und wie die so ticken und was wir von denen lernen können, damit wir nicht mehr so viel German-Angst in uns haben. Australien, warst du schon mal da?
Nee, Australien nicht, aber das beste Land, es geht um die Mischung. Dem Deutschen am ähnlichsten ist der Japaner. Der Japaner hat auch Angst, wie der Deutsche. Und der Japaner ist genauso wie der Deutsche ein unglaublich findiger Fuchs und Wissenschaftler und Forscher. Aber genau wie der Deutsche tut er sich schwer mit Skalierung oder mit Sachen hochzufahren. Deshalb gibt es wenig Innovationen, die neu rauskommt aus Japan. Also Japan hat Toyota, so wie wir Mercedes haben, toller Automobilist oder wie wir VW haben, ja, großes Unternehmen. Sie haben Sony, so wie wir unsere SAP haben oder so, aber es kommt nichts Neues raus und sie tun sich schwer mit Skalierung, so wie wir. Also wir tun uns immer schwer mit schnell wachsen. Der Chinese ist ein Vorbild, was Skalierung angeht, also viel produzieren, aber er hat überhaupt kein Talent in der Forschung und Entwicklung. Das habe ich damals in der China-Folge erklärt. So, und jetzt kommt's. Das Land, das die perfekte Mischung ist aus China, also schnell, aggressiv skalieren, groß machen und gleichzeitig Wissenschaft und Forschung Patente, so wie Japan und Deutschland, ist Südkorea. Südkorea ist das Land der Länder. Wenn wir über Wettbewerb sprechen global und sagen, welches Land kann uns gefährlich werden, dann ist es Südkorea. Von jetzt auf nahe Samsung, die haben als einziges Unternehmen Apple, also quasi wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent zu Apple, riesengroßes Unternehmen. LG, ja, die Fernseher bauen und Monitore, die haben diese OLED-Technologie entwickelt, patentiert. Der komplette Fernsehmarkt der Welt, Deutschland, hatte hier ganz viele Fernsehhersteller, ja, Bega und
Grundig.
Saba, Grundig und Löwe und wie die alle hießen. Die haben alle das Rennen gegen China verloren. China hat es nicht geschafft, die Koreaner niederzuringen. LG ist der größte Fernsehanbieter, Bauer, wie auch immer. Also sie schaffen es, innovativ zu sein, Patente zu haben und zu skalieren. Wir schaffen es immer, Patente zu haben und innovativ zu sein, aber wir kriegen es nicht skaliert oder eben sehr, sehr zögerlich, wenn der Markt meistens schon verteilt ist. Dann kommen wir aber sehr verlässlich mit unserem Produkt um die Ecke. Südkorea, auch was sie mit Autos gemacht haben, Kia oder Hyundai, das sind tolle Autos in der Elektromobilität ganz weit vorne, auch jetzt im Design ganz weit vorne. Wenn du überlegst, wie kurz erst die Koreaner auf dem deutschen oder auf dem Weltautomobilmarkt sind und wie viele Anteile sie geholt haben im Vergleich zu den klassischen japanischen Herstellern, die wir kennen mit Toyota oder Mazda oder Honda, wie lange die seit 50 Jahren auf dem deutschen Markt sind und nicht nennenswerte Marktanteile geholt haben, im Vergleich zu einem Kia oder Hyundai, die perfekte Autos bauen, toll verarbeitet, deutscher Standard, wenn du so möchtest, aber eben auch zu kompetitiven Preisen, wie skalierungstechnisch, was eben so ein Toyota oder Mazda nie geschafft hat.
Südkorea ist also wichtig und die Produkte kennen wir ja auch alle und stehen ja meistens bei uns auch zu Hause. Mit Blick auf die Uhr, wir können jetzt nicht jedes Land bereisen, aber was sind noch so deine Highlights? Von welchen Ländern können wir uns sowas abgucken?
Finnland ist interessant, Schweden ist sehr interessant, Israel auch mit dem ganzen Thema Cybersecurity. Ich glaube, das Interessante ist, nicht ein Land rauszupicken, sondern zu sagen, was können wir aus allen lernen? Wir haben ja über German Angst angefangen, ja? Und letztendlich geht es darum, dass alle da gefordert sind. Auch wir also wir privat und auch all unsere Hörer, weil es ist die Kultur, die sich verändern muss. Also wir müssen lernen, risikobereiter zu sein. Und wir müssen lernen, Scheitern nicht zu verurteilen. Allein schon, wenn wir jetzt im Freundeskreis einen haben, der sich gründet, dass wir den einfach unterstützen.
Und nicht sagen, ja, aber ja, hast du denn nicht mal drüber nachgedacht? So.
Sondern komm, supporte ihn doch. Toll, ich wünsche dir viel Glück. Das hilft ihm. Und wenn du es einfach nur teilst auf Instagram und sagst, keine Ahnung, was der da macht, aber wird schon, ja, soll er, ich drücke ihm die Daumen. Wir neigen halt immer in unserer persönlichen Brille, dass wir halt immer Angst haben, aus der German Angst heraus, dass wir dann den Startup-Versuch sogar aus dem Freunden, also jemand, der uns wichtig ist eigentlich, dass wir den dann sogar niedermachen oder sagen, ja, nee, lass mal, oder oh Gott, was ist das für eine blöde Idee. Online ein Facebook zu machen, ist eine blöde Idee. Also wenn du mir pitchen würdest, vor 15 Jahren gesagt hast, hey, ich mache so ein soziales Netzwerk, wir treffen uns alle online und dann teilt jeder seinen Status, was er gerade ist, dann würdest du sagen, komm, hau ab mit der Idee, was soll das? Ja, wo willst du da Geld verdienen? Gemeinsam sind wir da drin, wir müssen ein bisschen raus aus unseren Bausparverträgen und gerne mal in Aktien investieren oder eben in Startups direkt. Ja, es gibt genug Leute im Freundeskreis, die irgendwas starten wollen und da sind 10.000 von dir, 10.000 von mir, 10.000 von da, vom Opa, vom Onkel helfen, weil die Banken natürlich nicht immer mitmachen. Aber auch da ist dann wieder Politik gefragt. Ja, warum verurteilen wir die Leute, die was starten und was riskieren, wenn sie dann scheitern? Vorausgesetzt, es war kein Betrug. Aber wenn sie dann scheitern und die meisten sind ja keine Betrüger, sondern hatten halt Pech oder was falsch eingeschätzt oder die Umstände haben nicht gepasst. Warum verurteilen wir diese Menschen dann eben für 7 Jahre und stigmatisieren sie und sie kommen auf die schwarze Liste und bekommen in ihrem ganzen Leben keine Kreditkarte mehr? Und man überlegt sich 10-mal in Deutschland ein Startup zu gründen oder dieses Risiko einzugehen, wenn man diese großen Gefahren, die man ohnehin schon hat, ja, weil als Gründer oder als Unternehmer arbeitest du 24 Stunden, da hast du keinen Tarifvertrag und arbeitest 8 Stunden und hast deine geregelten Pausen. Du arbeitest rund um die Uhr und immer mit der Gefahr zu scheitern. Und da wird zum Beispiel in Politik gefordert zu sagen, okay, die Gesellschaft, wir wählen, wir wollen das Risiko unterstützen und schaffen da eben Sicherheit, dass du dann, wenn du scheiterst, eben normal scheitern kannst und auch wieder auf die Beine kommen kannst. Also weißt du, dieses Mindset, ein bisschen lockerer Umgang, würde schon sehr viel helfen. Und dann eben Entbürokratisierung, ja, das, was wir gelernt haben aus den Portugiesen. Dass sie sagen, hey, du gehst online und kannst deine Firma jetzt online gründen und du hast heute Abend schon deine Umsatzsteuernummer und kannst dann loslegen. Und nicht irgendwie, ich muss zu Notar rennen, ich muss zur Bank rennen, ich muss zur Stadt rennen.
Verdammt, mein Perso ist abgelaufen.
Exakt. Alles, und dann noch da und hier und da, okay. Und dann jetzt warte ich aber 6 Wochen, bis ich meine Umsatzsteuernummer bekomme und dann kann ich erst eine Rechnung schreiben und was alles so in Geschichten existieren. Also wir können von allem etwas lernen. Es gibt kein Musterland, aber wir können sehr viele Sachen sehr gut. Es gibt viele Sachen, wo wir noch adaptieren können und dann nicht nur in der Politik, sondern wir auch als Gesellschaft freuen, unterstützen, füreinander da sind.
Lukas, wir sammeln ein paar Millionen und dann schicken wir dich in die Hülle der Löwen, da bin ich mir sicher. Dann, da kommt was bei raus. Hattest du eine Geschäftsidee?
Ja, ja, klar. Hunderte.
Aber die sind teuer, die verraten wir jetzt hier nicht. Spannender Appell, spannendes Thema. Deutschland, die Welt und was wir uns quasi, naja, vom Mindset anderer Länder abgucken können. Der Zukunftsjäger geht natürlich weiter. Wie sehr freust du dich auf die nächste Folge?
Sehr. Vor allem auf die Fragen, die hier von unseren Hörern kommen.
Richtig, genau. Also, jederzeit über die sozialen Medien. Wir sind erreichbar. Was beschäftigt euch? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis ist der Zukunftsjäger. Eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.